Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Okay, let's go. Also ich hocke jetzt heute inzwischen zum zweiten Mal mit dem Leo zusammen, weil uns unsere erste Aufnahme irgendwie abgeraucht ist und wir zu viele Interferenzen hatten. Und deshalb gibt es jetzt hier einmal Runde Nummer 2 mit dem Leo.
Hallo.
Hi Leo. Der Leo ist Chemiker und hat die Realschule abgeschlossen, ist danach auf die FOS gegangen, um sein Abi nachzuholen und hat dann in Nürnberg angefangen, Chemie zu studieren, hat dann aber nach einiger Zeit ein soziales Jahr nochmal eingelegt und dann, nachdem er allgemeine Chemie studiert hat, nochmal pharmazeutische Chemie im Allgäu studiert, weil es in der Heimat im Schwabeländle einfach schöner ist. Der Leo ist nämlich nicht nur Chemiker, sondern auch mein Lieblingsschwabe und hat dann im April letzten Jahres, also im April 2021, seinen Abschluss gemacht und arbeitet jetzt inzwischen seit einem halben Jahr als Labormitarbeiter und untersucht Stoffe in Naturprodukten. Was genau er da macht, können wir uns gleich nochmal anhören oder anschauen. Aber erstmal Servus Leo.
Genau, ich freue mich hier zu sein.
Sehr gerne. Leo, jetzt mal ganz ehrlich, du warst als Kind doch einfach nur enttäuscht, dass du mit deinem Kosmos-Chemiebaukasten nichts in die Luft jagen konntest, oder? Oder warum hast du Chemie studiert?
Naja, also natürlich so Sachen wie Thermit oder andere explosive Sachen sind schon sehr interessant, absolut. Aber es gibt natürlich auch mehr in der Chemie als jetzt explosive Sachen
Okay.
oder Sprengstoffe.
Was war denn der Grund für dich, Chemie anzufangen zu studieren? Oder, also ich stelle mir vor, weißt schon, du gehst aus der Realschule raus, sagst so, okay, du hast keinen Bock, irgendwie eine Ausbildung zu machen oder so, willst dein Abi nochmal nachholen, vielleicht schon mit dem Gedanken im Kopf, Chemie zu studieren. Was geht da in so einem 18-Jährigen vor, der Chemie studieren will?
Genau, also das hat eigentlich schon angefangen in der 7. Klasse, dass ich mich für Chemie interessiert habe, weil da habe ich einen wirklich sehr guten Lehrer gehabt also bei uns hieß das NWA, naturwissenschaftliches Arbeiten, und der hat uns einfach direkt in das Thema mit reingenommen und hat mit uns coole Experimente gemacht, und da wusste ich dann schon, genau in dem Feld bin ich richtig und absolut interessant. Klar, der Alltag als Chemiker ist jetzt nämlich so viel mit Sprengstoffe oder Elefantenzahnpasta, aber es ist trotzdem immer nur wie reale Magie einfach. Also
für die Elefantenzahnpasta noch nicht gesehen haben auf YouTube, das sind diese zwei Substanzen, die man ineinander mischt, genau. Und dann auf einmal wie so ein großer Schaum.
Ja, da entsteht mega viel Sauerstoff auf einmal und der wird dann halt durch Luftblase gefangen gehalten und deshalb ist das dann so explosionsartig viel Schaum.
Diese riesengroße Schaumexplosion im
genau.
Endeffekt, ja.
Solche Sachen zum Beispiel hat der Lehrer mit uns gemacht, cool. Auch Thermit. Das erzeugt sehr viel Hitze und flüssiges Metall spritzt überall hin. Extrem geil.
Macht man mit Thermit, also zerlegt man mit Thermit nicht sogar auch ganze Containerschiffe und so?
Das kann ich dir jetzt sagen. Auf jeden Fall wird es in der Bahn- und Zugindustrie verwendet, um eben so Schienen miteinander zum Verschweißen.
Ah, stimmt.
Weil da entsteht einfach flüssiges Eisen bei der Reaktion und das wird dann eben um die Schnittstelle, die man verbinden möchte, aufgebaut und dann fließt es dann rein, kühlt ab und perfekt.
Okay. Und das hat er, also die Versuche in klein hat der Chemielehrer bei euch in der 7. Klasse schon
genau, also
gestartet.
Das war also für Kinderauge absolut geil und da kam einfach direkt das Interesse auf und der konnte auch generell die Inhalte viel besser vermitteln als jetzt. Er war einfach ein so guter Lehrer, also Shoutout.
Wie heißt er?
Herr Meier.
Shoutout an Herr Meier.
Der Bio-Meier, absoluter Ehrenmann.
Cool. Und das hatte ich dann, also das war das Fach, das dir am besten in der Schule gefallen hat und deshalb hast du gesagt, da willst du tief
genau.
einsteigen.
Genau.
Okay. Fangen wir mal so an, wie ist dieses Studium dann am Ende des Tages aufgebaut gewesen? Weil du hast ja erst allgemeine Chemie studiert und dann nochmal pharmazeutische Chemie. Fangen wir erstmal so an, gibt es da große Unterschiede zwischen den beiden Studienfächern?
Also sicherlich dann in spätere Semester, aber das erste Studium habe ich ja nur bis zum zweiten Semester gemacht und dann eben abgebrochen. Von dem her war das nun mal das Gleiche im zweiten Studium dann.
Okay.
Aber später ändert sich es auf jeden Fall nur. Der Fokus liegt einfach nochmal woanders. Also zum Beispiel bei der pharmazeutischen Chemie eben, wie produziere ich konkret Medikamente, wie bringe ich die an Mann, wie, keine Ahnung, optimiere da jeden Prozess, und in der allgemeinen Chemie kriegt man eben einen flächendeckteren Überblick über das ganze Feld.
Okay, alles klar. Das heißt, das Grundstudium ist vermutlich erstmal grundlegend gleich.
Genau.
Aber die späteren Spezialisierungen, aber die wird man wahrscheinlich in der allgemeinen Chemie später auch irgendwann mal lernen können oder sich spezialisieren können.
Genau, also das steht, also keines der beiden Fächer steht dem anderen irgendwas nach, sondern es ist einfach, man kriegt einen Vorab-Einblick in ein anderes Feld schon mal, den man sich später auch aneignen hätte können.
Okay, verstehe. Wie läuft so ein Studium dann, oder wie läuft dieses Chemiestudium vor allem dann insgesamt ab? Also welche Studienfächer gibt es dann? Also was, nehmen wir mal pharmazeutische Chemie her, die du ja studiert hast, weil das ja deine Studienfächer sind, oder dein Abschluss ist auch. Was sind da für Fächer? Also was
für spezielle Fächer oder genau, was allgemein?
Ganz chemiebezogen sozusagen. Also ich schätze mal, Mathematik wird ein großer Teil Mathematik, davon sein.
Physik, es gab organische Chemie, physikalische Chemie, anorganische Chemie, dann für mich jetzt speziell pharmazeutische Chemie, also ein direkter Einblick in mehr medizinischere Topics und dann auch Anatomie.
Ach ja, okay.
Das hat dann auch ein Notarzt bei uns unterrichtet. War eigentlich ziemlich cool.
Wieso Anatomie?
Naja, halt das Wissen, wie ist der Körper aufgebaut, wo genau sind die konkrete Schnittstelle, an denen Medikamente zum Beispiel angreifen können oder halt wirken können. Und das ist halt für einen pharmazeutischen Chemiker sehr interessant.
Ja, weil der Körper ja eigentlich im Endeffekt auch nichts anderes ist als ein großer Chemiebaukasten.
Ja, genau, es ist eine Maschine. Natürlich gehört da auch nochmal mehr dazu mit Psyche und allem, aber so der chemische Blick auf die ganze Geschichte ist halt einfach eine Maschine.
Voll. Also du hast ja, weiß ich nicht, Endorphine, Dopamine,
alles.
Irgendwie die Nervenzellen müssen irgendwie miteinander kommunizieren.
Genau.
So viele Botenstoffe, die da im Körper unterwegs sind, was ja auch alles Chemikalien sind, mehr oder weniger, da dann bestimmte Reaktionen auslösen. Okay, und damit ihr sozusagen wisst, wo die Medikamente, die ihr später irgendwann mal entwickeln werdet, im Körper wirken.
Genau.
Und was es vor allem auch für Nebenwirkungen haben könnte,
ja,
müsst ihr die teilweise. Anatomie auch lernen, oder?
Also so Nebenwirkungen von vornherein irgendwie schon zum Wissen ist sehr schwierig. Weil der ganze Körper kann irgendwie reagieren. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, dieses Medikament wird später die und die Nebenwirkungen haben. Deshalb gibt es eben so klinische Studien, an denen man das halt erst an Ratten ausprobiert, dann später an Menschen, weil eben solche Nebenwirkungen manchmal menschspezifisch sind. Dass du zum Beispiel einfach eine Allergie gegen bestimmter Stoff entwickelst, das kann halt auch sein. Aber von vornherein zum Wissen, dass es die Nebenwirkungen gibt, ist kaum möglich.
Schier unmöglich, weil der Mensch einfach so viele Individuen am Ende des Tages auch gibt. Ne?
Genau, es gibt.
Okay, verstehe.
Es gibt nur sowas wie bestimmte Allergien, die halt auf Stoffeigenschaften dann anspielen, wie zum Beispiel die Parastoffallergie. Das sind Stoffe, die an gegenüberliegende Stelle eben Gruppe haben, deshalb Para, also gegenüber. Und da gibt es Menschen, die sind halt spezifisch darauf eben halt allergisch. Und deshalb kann man von vornherein schon sagen, wenn du das dann nehmen würdest als Parastoffallergiker, wirst du wahrscheinlich allergene Reaktion kriegen. Aber nur, weil es halt die spezielle Allergie gibt.
Okay, verstehe.
Aber also die andere Nebenwirkungen sind unmöglich zu wissen.
Crazy. Okay. Aber gut, ist ja gut, dass so ein System dahinter existiert. Ja. Das heißt, euch geht es jetzt in allererster Linie einmal um die Wirkung sozusagen, also deshalb Anatomie.
Genau.
Wo setzen bestimmte Medikamente oder bestimmte Stoffe einfach an und welche Wirkungen, positiven Wirkungen können die dann auf den Körper haben?
Genau.
Okay. Also gut, dann haben wir Physik, Mathe, Bio, Anatomie, pharmazeutische Chemie, andere chemiebezogene Fächer sozusagen noch. Genau. Macht ja auch irgendwie im informationstechnologischen Bereich was, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sich da auch gerade viel tut.
Also es gab halt Fach, in dem wir halt gelernt haben, wie man richtig recherchiert, wie man richtig Daten aufarbeitet und so, aber das ist ja nicht speziell Informatik oder so, sondern eher so wissenschaftliches Arbeiten im Allgemeinen. Mhm. Das wird ja auch mit nur Büchern genauso funktionieren, aber es war halt mehr am Computer.
Ja, okay, verstehe. Das heißt, wenn dann irgendwelche Programme programmiert werden würden, die, weiß ich nicht, das Periodensystem irgendwie mit abbilden und man dann bestimmte Dinge simulieren kann, meinetwegen, das würde dann ein Chemieinformatiker machen, also was wie es einen Wirtschaftsinformatiker gibt, ein Chemieinformatiker?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also es ist zwar, wie als würde man tausende Mumler in den Raum werfen und das Endergebnis ist halt ungewiss bei so Sachen, aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Also mit genügend Rechenleistung, denke ich, ist sowas möglich.
Okay, das heißt, also wenn du sagst, 100 Mumler in den Raum werfen und schauen, was rauskommt, das heißt, um den Versuch an sich kommst du eigentlich nicht drum rum. Noch.
Ja, es geht halt viel schneller. Also analog ist immer schneller als jetzt digital, gerade in solche Sachen, wenn es halt viele Teile sind, viele Sachen, die mitspielen in das Ganze. Da geht es ja um Temperatur, geht es um Licht, geht es um was reagiert jetzt mit wem. Mhm. Da ist das schon also wirklich wichtig, das einfach händisch zu machen, das geht in 5 Minuten und die Sache dann zu programmieren oder so, da bist du ja in 5 Jahren nicht fertig.
Das stimmt, ja. Aber das Schöne ist, es existiert halt einfach nur dieses Periodensystem, das existiert. Und da
naja, also es wird ja immer weiterentwickelt, dieses Periodensystem, indem man einfach irgendwelche Elemente auf andere Elemente draufschießt. Mhm. Und dann entstehen neue Elemente. Von dem her ist es nicht vorbei, weil man kann immer neue Sachen auf neue Sachen draufschießen. Die sind zwar mega instabil, aber man kann sie trotzdem benennen.
Das heißt, sowas wird dann in CERN gemacht? Oder?
Genau, das ist genau das, was man in CERN macht.
Du hast einen Teilchenbeschleuniger, da werden 2 Teile zusammengeschossen und daraus entsteht dann ein neues Molekül.
Ein neues Element.
Ein neues Element. Ein Molekül ist wieder was anderes. Okay, es entsteht ein neues Element. Und kannst du das dann, also keine Ahnung, kannst du dann, was weiß ich, zwei Atome zusammenschießen und dann machst du da, sagen wir mal, Aluminium draus?
Genau, du könntest auch zum Beispiel Gold, also man könnte hier richtig alchemisch dran gehen und Gold herstellen, aber das kostet halt viel zu viel Energie, um das irgendwie rentabel zu machen.
Crazy.
Also die Teilchen auf die Beschleunigung zu bringen, ist so viel Energie, das rentiert sich halt.
Also das heißt, wenn man genügend Energie hätte, die so günstig ist, dass sie günstiger als Gold ist, dann könnte ich Gold produzieren.
Du könntest Gold produzieren, ja. Das wäre kein Problem.
Aber eben auch neue Elemente, die in dieser Verbindung einfach noch nicht existieren.
Genau. Also das Coole eigentlich ist ja, dass Gold eigentlich auch genau durch so einen Prozess in erster Linie entstanden ist. Durch explodierende Sterne, durch Supernovae. Mhm. Nur da kommt Gold her, anders gibt es das nicht. Jedes Gold, das du in der Hand hast, war mal irgendwie eine Explosion von einem Stern. Ich glaube sogar, also so ziemlich alles, was größer ist als Eisen, wenn ich mich richtig erinnere, ist in Supernovae entstanden.
Ach so, weil da so große Beschleunigungen
so viel und Verdichtungen Energie dahinter, genau.
Okay, stattfinden, sodass dann neue Elemente entstehen. Aber soweit ich weiß, sind diese Elemente, die wir im Teilchenbeschleuniger herstellen können, nicht stabil oder noch nicht stabil.
Na, also die Elemente, die man herstellen kann, die stabil sind, sind dann stabil.
Okay.
Aber es gibt einfach Elemente, die sind von Natur aus halt instabil, die zerfallen sofort und alles, was jetzt weiterhin im Periodensystem ist, hat halt keine Ahnung, eine Halbwertszeit von einer Millisekunde oder so, das zerfällt dir sofort wieder. Mhm. Es ist halt nur, damit man es mal auf dem Papier hat, ja, war mal hier, gut, haben wir erledigt, okay. Abgehakt.
Aber das heißt, aber das hat jetzt keinen effektiven Mehrwert am Ende des Tages.
Ich glaube schon, also da musst du wirklich einen Physiker fragen, das ist nämlich
nochmal anders. Ah, das ist dann eher Physik dann, okay.
Ja, yeah, also das geht dann
ja, klar, Kernphysik.
Wirklich heftig in die Richtung. Aber du kannst dann halt irgendwie, wenn das zerfällt, kannst du dann die Teilchen, die da draus entsteht, nochmal untersuchen und da dann Rückschlüsse ziehen. Also crazy.
Okay, crazy. Aber es zeigt mir jetzt auch, okay, Physik und Chemie ist eigentlich schon was Unterschiedliches, aber eigentlich gar nicht so weit auseinander, sondern es sind ja, so es Bruder und Schwester vielleicht so ein bisschen.
Ja, es kommt halt drauf an, wo man die Linie zieht. Also in einer anderen Welt, in einer anderen Sprache könnte man das ja einfach nicht trennen. Dann wäre alles Physikochemie ja. Und eigentlich gehört es schon zusammen. Das sind fließende Übergänge. Ja. Aber man sagt halt einfach, hier ist der Cut.
Stimmt,
ab ja. Ab da ist Physik oder ab da ist sogar Mathematik.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so der Überbegriff, der über allem steht, ist Mathematik.
Ja, genau.
Also und dann sind diese Unterdisziplinen, dann kommt wahrscheinlich Physik mit dem ganzen, Atomkernaufbau und so weiter und so fort. So wie ist die Struktur von so einem Atom und Molekül? Und darunter dann die Chemie oder Alchemie, wie man es früher genannt hat. Oder ist Alchemie auch wieder was anderes? Kann man vielleicht gleich noch kurz erklären, was Alchemie ist. Dann kommt drunter die Chemie mit den ganzen Reaktionen und ein Unterteil der Chemie könnte dann vielleicht sogar Biologie sein.
Naja, ist ja.
Oder ist ein, okay, ist faktisch ein Unterteil der Chemie. Das heißt, da hast du eigentlich so eine, wie so eine Wertepyramide sozusagen, so als Basis die Mathematik, dann Physik, dann Chemie, dann Biologie und dann was weiß ich, was noch alles kommt.
Ja genau, also es ist schon einfach sehr spannend, was jetzt aus so kleine Konstante, wie jetzt die Mathematik uns sehr halt vorgibt, oder das Universum eigentlich, was da dann daraus entstehen kann. Also es ist halt crazy, wie so kleine Regler, zum Beispiel das Elektron wiegt jetzt genau so viel, resultiert darin, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen.
Ja, stimmt.
Wild as fuck. Also, das ist einfach crazy.
Ja, voll. Also es ist ja im Endeffekt auch alles um uns herum Chemie, alles. Wenn man so möchte. Ja. Also ich habe mich in der Vorbereitung immer noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch diese einzelnen Disziplinen innerhalb der Chemie, weil, ich sage mal, keine Ahnung, der Tisch, der gerade vor uns steht, der furniert ist mit einem Kunststofffurnier. Der Lack, der auf meinen Mikrofonständern drauf ist, die Handys, die gerade vor uns liegen mit den Batteriezellen, die Wasserflaschen aus Kunststoff, du brauchst dich einfach nur mal umgucken, also jeder, der gerade zuhört und irgendwie einen Stöpsel im Ohr hat oder irgendwie im Auto fährt oder wie auch immer, das ist ja alles Chemie.
Ja, das ist crazy, also es sind so viele Disziplinen, die so im Alltag fast schon untergehen, aber eben hier sind und irgendjemand muss sie können, das ist krass.
Ja, ja und Für uns sind jetzt so Sachen wie Plastik zum Beispiel oder Kunststoff, ist für uns vollkommen normal.
Ja.
Aber jetzt spul die Zeit mal, keine Ahnung, sagen wir, um auf Nummer sicher zu gehen, sage ich einfach 200 Jahre
locker,
zurück. Da hat es einfach noch nicht gegeben. Da hat man einfach mit Plastik nicht agiert.
Ja, da war halt Metall der Shit und,
genau.
Und Leder und Holz und so.
Genau.
Ja.
Das heißt eigentlich, also wenn man Dinge, neue Dinge erschaffen will, die man auch in der Hand halten kann, weil inzwischen ist ja ganz viel digital und so weiter und so fort, im Metaverse irgendwelche Dinge digital erschaffen und bla bla bla, aber Chemie ist halt echt real life. So.
Nee, es ist Magie für zum Anfassen, also es ist wirklich krass, wie was alles die Chemie bedingt.
Geil. Das ist heftig. Deshalb, wenn wir eh schon bei der Magie sind und 200 Jahre zurück, Alchemie.
Das ist eine sehr gute Überleitung.
kannst du erklären, was Alchemie genau bedeutet oder was der Unterschied zwischen Alchemie und Chemie ist?
Ja, es ist halt nur die Chemie quasi in ihre Kinderschuhe und einfach der stümperhafte Versuch, irgendwie an Gold zu kommen, eigentlich prinzipiell.
Das war der Ursprung von dem Ganzen.
Das ist so der Hauptgedanke da dahinter, hier irgendwie billig Gold herzustellen durch einfache Methode, die halt wenig kostet. Wie jetzt dein Versuch mit einem Teilchenbeschleuniger in CERN. Mhm. Sind die auch gescheitert. Also die haben dann zu irgendwelche Tricks halt Zurückgriffe, wo sie eben Gold genommen haben, das dann mit Wachs innerhalb von einem Becher befestigt haben und den dann quasi warm gemacht haben. Dadurch schmilzt dann das Wachs und das Gold fällt runter. Mhm. Tada, ich habe Gold hergestellt. Also halt so wacke Magie.
Gescheite Lumpen, würde man in Bayern sagen.
Ja, also
okay.
Ja, da ist nichts wirklich Gutes dabei rausgekommen. Es war halt so der Versuch, irgendwie die Natur um uns herum bisschen näher zum Verstehen, aber halt mit schlechter wissenschaftlicher Praxis.
Okay, also ich glaube, was ich mir vorstellen hätte können, ist, dass man vielleicht dann Messing geschafft hat herzustellen, weil Messing hat ja auch diese goldene Farbe, dass man dann gedacht hat, oh, jetzt haben wir aus Kupfer und, was ist es noch, Kupfer und Eisen ist es, glaube ich, oder?
Ich glaube Kupfer und Zink.
Kupfer und Zink, das kann auch gut sein. Können Sie mal kurz nachgucken. auf jeden Fall hätte man da drauf kommen können, dass das dann Gold ist. Aber das sind sozusagen die ersten Anfänge der Chemie, wo man einfach wahllos irgendwelche Substanzen zusammengeschüttet hat und dann versucht hat, daraus neue
Elemente
genau. Oder Verbindungen zumindest zu erstellen.
Es ist Kupfer und Zink.
Es ist Kupfer und Zink. Okay. Sehr gut. Es ist ja gut, dass du es besser weißt als
ich. Ich bin selber froh, dass ich es so gut weiß.
Wir haben ja gerade gesagt, es ist im Endeffekt eine Wissenschaft im Real Life sozusagen, wenn du Chemie machst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du dann auch echt Bock haben musst, so deine Hände schmutzig zu machen, in Anführungszeichen, also wirklich auch noch händisch zu arbeiten. Was sind denn noch so Sachen, wo du sagst, das sind wirklich Dinge, wenn du dir überlegst, Chemie zu studieren oder eine Ausbildung zum Chemiker zu machen, was sind da so Dinge, wo du sagst, okay, das solltest du schon mitbringen, damit dir der Job dann am Ende des Tages auch Spaß macht?
Also auf jeden Fall Lernbereitschaft. Das Ganze mit Chemie ist kein einfaches Thema bei Gott. Also das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Es ist wirklich was, wo man sich einlesen muss und lernen muss und shit.
Aber wenn du sagst Lernen, ist es eher so ein auswendig Lernen dann oder ist es eher so ein Verstehen?
Es kommt halt darauf an, wie gut du es am Ende machen willst, immer. Auswendig lerne ist zwar immer die Möglichkeit, aber das Prinzip dahinter zum Verstehen ist natürlich dann das Nonplusultra.
Ja, also eigentlich auswendig lernen muss man sowieso immer bestimmte Dinge.
Genau, also es gibt Sachen, die muss man einfach auswendig lernen, klar. Aber es gibt auch Sachen, die muss man wirklich verstehen, weil sonst läuft das jetzt, sonst kommst du nicht weiter.
Ja.
Also das würde ich auf jeden Fall als Grundvoraussetzung nennen wolle. Ansonsten es ist wirklich das Interesse. Also Chemie kann auch sehr trocken sein und in manche Disziplinen in der Chemie selber ist es halt so, da sitzt du vor deinem Buch und möchtest dir am liebsten eine Runde hauen, aber gehört halt mit dazu und wenn man es dann verstanden hat, geht's dann wieder.
Ja, es sind so Phasen, aber sonst wäre ja jeder Chemiker, wenn es so einfach wäre.
Ja, dann würde es jeder machen, dann absoluter Traumberuf.
Gibt's denn Dinge, weil du sagst, also es ist schon hart lernen auch, gibt es denn Dinge, die du nächstes Mal anders machen würdest, was du sie jetzt gerade getan hast?
Also ich würde auf jeden Fall mehr Vorbereitung vorm Studium mir selber vorschlagen.
Oder wie würde es aussehen?
Nee, es gibt einfach so Grundprinzipien, die man halt schon mal durchlesen könnte, wie zum Beispiel ganz wichtig ist die HPLC, die GC, GCMS. Das sind jetzt so Begrifflichkeiten, die sagt mal Laie wirklich gar nichts, aber das wird dann am Ende euer tägliches Brot sein. Das sind nämlich die Geräte, mit denen man über Stoffe untersucht und sich da schon mal kundig zu machen, ist absolut wichtig. Und ansonsten so ein bisschen halt in der Chemie mal rumstöbern, ein bisschen auf Wikipedia halt sich mehr interessiere für das Ganze und dann denke ich, kann man das schon gut machen. Also.
Mhm. Und jetzt im Studium, also das ist jetzt vorbereitend gewesen, gibt es im Studium was du anders machen würdest, jetzt wo du deinen Abschluss hast?
Nee, das soll perfekt gemacht. Ja, ich denke wahrscheinlich einfach mehr hinhocke und mehr lerne. Ja, aber
gut, aber das geht ja immer.
Ja, genau. Ja. Also, das ist jetzt der super Rat.
Ja, okay. Gut, also das heißt, es ist einfach ein sehr lernaufwendiges Fach, das man da hat.
Genau.
Hat sich denn deine Erwartungshaltung erfüllt, die du damals hattest? Oder welche Erwartungshaltung hattest du damals, als du Chemie angefangen hast zu studieren? Und hat sich das dann am Ende auch bewahrheitet? Oder hat sich das dann als Illusion so ein Stück weit rausgestellt?
Naja, also so das Grundding, die Grundeinstellung, die ich zur Chemie gehabt habe, war halt, dass das wirklich Real-Life-Magie ist.
Mhm.
Die hat sich absolut bewahrheitet. Das ist immer nur ein sehr interessantes Fach. Nur die ganze coole Zaubersprüche und so sind dann halt ausbliebe, weil der Biomeier die Latte schon wirklich sehr hoch gesetzt hat.
Okay. Also
der hat wirklich die coole Versuche hat er schon mal rausgeholt und so angefixt. Aber ja, das gibt es dann halt später nicht mehr so arg, sondern es ist dann halt wirklich eher halt
sehr theoretisch alles, oder?
Theoretischer. Natürlich gibt es auch praktische, es gibt auch Praktikas, wo man halt wirklich Sachen herstellt. Aber das ist dann auch nicht mehr Thermit oder so, sondern es ist halt irgendwie Sache aus andere Sache rauslöse, die dann ein bisschen stofflich verändere und dann halt versuche, die in der HPLC oder GC wiederzufinden.
Was ist so HPLC?
HPLC ist High Performance Liquid Chromatography, also Hoch Performance Flüssigchromatographie. Das kann man am besten dadurch erklären, es haben ja sicher auch in NWA oder halt in naturwissenschaftliche Fächer gemacht, so ein Filzer auf so ein Stück Papier drauf und dann ins Wasser hängt.
Oh, ja.
Und dann trennt sich die Farbe so ein bisschen auf.
Mhm.
Hintergrund ist der, dass die Farbe affin sind auf die Flüssigkeit, also auf Wasser zum Beispiel.
Ja.
Und dadurch wäre die dann weitertrager als jetzt zum Beispiel andere Stoffe, die weniger affin sind für die Flüssigkeit.
Aha.
Und genau so trennt man dann in der modernen Chemie natürlich unter andere Drücke. Da sind dann zum Beispiel ja, das Heftigste, was ich gesehen habe, war 15.000 PSI.
Wie viel Bar sind das?
Das sind dann um die 1000 Bar, also 1000 Mal der normale Druck, den wir jetzt gerade auf der Erde hier als Menschen verspüren.
Ja.
Und unter dem Druck wird dann die Flüssigkeit durch das Papier durchgejagt, also um in dem Sinnbild jetzt mit der...
Ja, also es ist dann kein Papier?
Es ist kein Papier mehr, das ist dann Kieselgel, das sind dann einfach so Kohlenstoffarme. Also riesige Kohlenstoffkette, die sind dann eben lipophil und meistens ist das Fließmittel dann hydrophil und so kommt man dann zur Auftrennung von den Stoffen.
Lipophil ist wasserlöslich und hypophil ist
hydrophil
ist öllöslich?
Nee, andersrum. Also hydrophil ist wasserliebend, okay. Also auch wasserlöslich und lipophil ist fettliebend, also auch fettlöslich.
Mist, genau andersrum.
Genau. Und eben die Sache, die zum Beispiel, nehmen wir jetzt was Lipophiles, das bleibt dann eher an unserem Papier dann hängen, als von der Flüssigkeit mittrage zum Beispiel und deshalb kommt es dann später.
Okay, verstehe.
Und Sache, die halt eher hydrophil sind, die rauschen da einfach nur durch das Papier durch und kommen dann dementsprechend auch früher. Und dann wird es in einen PDA-Detektor, was das jetzt ausgesprochen heißt, weiß ich nicht, aber das ist halt ein Lichtdetektor und der zeigt mir dann auf Nanometer-Skala, wo das, der Stoff dann einen Ausschlag hat als Peak.
Kannst du mal ein Praxisbeispiel nennen, wie man sowas anwendet oder warum man sowas anwendet?
Ja, also in meinem tagtäglichen Arbeitsleben sind es jetzt zum Beispiel die Untersuchung von den Naturstoffen, also die wird dann halt rausgelöst aus ihrer Drogenform.
Mhm.
Die Drogeform ist also aus ihrer pflanzlichen Form und dann aufgereinigt, dann eben guckt, dass keine Feststoffe mehr drin sind, weil die bleiben dann an unserem Papier hängen.
Mhm.
Und dann wird es da durchgejagt und kommt bei mir dann auf dem Computer als Signal und dann kann ich sagen, hier, also ich nehme dann den Stoff, den ich untersuche, nochmal in Reinform, von dem ich weiß, hier ist in 100% genau der Stoff drin. Mhm. Und der wird davor injiziert. Das heißt, ich weiß beim ersten Lauf, okay, keine Ahnung, zum Beispiel Nikotin kommt um 14 Minuten. Und dann sehe ich das Spektrum von dem Nikotin-Peak. Und dann habe ich meine Untersuchungslösung, dann kommt der Peak auch wieder um 14 Minuten ungefähr, das ändert sich immer ein bisschen.
Ja.
Und dann sehe ich das Spektrum von dem Peak und wenn das halt matcht, dann habe ich da Nikotin gefunden. Weil das Spektrum ist stoffspezifisch.
Okay, also das heißt, du gibst da einmal den reinen Stoff rein, von dem du weißt, dass er da ist, weil du ihn ja aktiv reingetan hast.
Genau.
Und vergleichst es dann sozusagen mit dem anderen Sample.
Genau, und ich weiß von dem reinen Stoff auch genau, wie viel ich da gemacht habe. Mhm. Und daraus kann ich dann Rückschlüsse ziehen, wie viel dann quasi im anderen drin war. Und okay. So kann ich quantifizieren und eben rausfinden, was drin ist.
Das heißt, anhand von der Methode lässt sich sozusagen herausfinden, wo, aus welchen Molekülen oder aus welchen Atomen oder Baustoffen meinetwegen besteht ein bestimmter Stoff, einfach sagen wir mal Holz.
Ja, das gibt es auch. Also es geht hier spezifisch in der HPLC hauptsächlich darum, eben Stoffe zu finden. Also nicht, woraus besteht die Stoffe, sondern ich finde das Molekül.
Damit du weißt, okay, aus dem Naturstoff könnte ich mir zum Beispiel Nikotin rausziehen.
Genau, es ist auch für Tabakhersteller ist es halt unheimlich wichtig, zum Wissen, wie viel Nikotin ist jetzt in dieser Charge drin. Mhm. Und der bezahlt mir dann dafür, dass ich ihm sage, so und so viel ist da drin.
Ah, okay.
Und das kann er dann so auf die Packung schreiben und dann, keine Ahnung, am nächsten Kiosk verkaufen.
Das war mir nie klar, das muss ja irgendwie gemessen werden.
Genau, das muss ja für jede Charge nachweisen, dass das, was da auf der Packung steht, immer nur zutrifft.
Ich habe mir auch bei Weed immer gedacht, weil die Rede davon ist, dass man, wenn Marihuana legal wird, dass man dann halt einfach besser kontrollieren kann, was du dann dazu dir nimmst, genau. Also wie die Zusammensetzung ist und daraus dann auch geschlussfolgert, wie die Wirkung sein wird und so weiter. Aber das wäre dann sozusagen eine Methode.
Genau, das wäre nicht irgendeine Methode, sondern das wird auch so jetzt schon bei uns in der Firma praktiziert.
Für Medical.
Genau, for Marihuana. Medical Use natürlich. Mhm. Das kommt erst nur, wenn das wirklich für die andere Consumer dann freigeben.
Ich sehe euch da unten schon.
Ja.
Three Little Birds singen.
Witzig wär's. Nee, aber das wird dann auf jeden Fall auch genau die Methode sein, mit der man dann quantifiziert, so und so viel THC ist in meinem Weed drin oder so und so viel Cannabidiol ist in meinem Weed drin.
Okay. Cool. Mega gut.
Und das Geile wäre dann halt auch, dass es, also es sind ja nicht nur das Wissen drüber, wie viel von den zwei Stoffe ist in meinem Weed drin, sondern es steht halt auch drauf, hier war keine mit Haarspray am Weed dran oder es muss halt wirklich einfach der Stoff sein, der draufsteht.
Komplett rein.
Es für einen Endconsumer Netto-Gewinn, absolut.
Also das ist zu 100% ein absoluter Gewinn, weil man nachvollziehen kann, was in diesen Produkten, die ich zu mir nehme, drin ist und das auch das einfach faktisch weiß mit so einer wissenschaftlichen
Methode. Zwingend, also es muss nachgewiesen sein. Und das wäre halt wirklich cool. Also von dem her absolut begrüßenswert.
Wie viel Handarbeit ist dann da tatsächlich noch zu tun für dich?
Oh, ich würde sagen 50-50. Also es ist schon wirklich nur die Aufarbeitung, ist schon die Hälfte vom Tag ungefähr und dann das Sample-Set schreiben, also der Maschine sage, wann initiere ich was, wann kommt was in die Maschine rein. Das muss dann gemacht werden und ja, ich würde sagen 50-50.
Okay.
Das ist eigentlich auch das Coole an dem Job, dass es ist nicht nur draußen, es ist nicht nur am Computer, sondern es ist halt wirklich 50-50. Ich hock die Hälfte von der Zeit am Computer und die andere Zeit springe ich halt rum und mache Chemie.
Geil. Voll cool.
Ja, also das ist schon
und ziemlich. Und die HPLC ist so dein Best Friend im Job, oder?
Genau, ich arbeite hauptsächlich mit der HPLC zusammen, weil wir sind, also ich bin in der Abteilung, die halt HPLC macht. Mhm. Es gibt aber auch noch, wie gesagt, die GC. Das wäre das Äquivalent nur mit Gas. Und die GCMS, das ist dann auch wieder die GC und hinter dran eine andere Detektionsmöglichkeit.
Okay, dabei. Also es sind dann so am Ende des Tages Analysegerätschaften, Apparate, die dann Gase auseinandernehmen und beziehungsweise die HPLC-Feststoffe auseinandernimmt und prüft, was da alles enthalten ist.
Genau, also prinzipiell ja.
Okay, voll cool. Wenn du das machst, wie sieht es dann bei dir aus mit Homeoffice oder solchen Themen?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Homeoffice-Stelle in der Branche, aber es ist jetzt nicht der Regelfall, weil es muss schon jemand nur da sein, der das halt händisch macht und die andere Hälfte könnte dann rein theoretisch quasi den Computer-Part übernehmen. Von was ich jetzt vorher schon gesagt habe, dann wäre es auch 50-50 und dann macht halt einer nur die Laborarbeit und der andere macht dann halt nur die Computerarbeit. Aber aktuell ist bei uns jetzt zum Beispiel nur so, jeder macht so 50-50 und dann passt es.
Ja, ja, macht auch voll Sinn, weil du dann auch weißt, was du gemacht hast. Und
klar, also es macht es schon eindeutig besser, wenn das nur einer macht, weil viele Köche verderben den Brei.
Ja.
Und deshalb macht es schon Sinn, wenn das nur jeder solo macht.
Okay.
Aber die Möglichkeit wäre da. Also es gibt solche Stellen, die zum Beispiel auch nachprüfen, ob die Sache, die ich im Computer eingebe habe, ob die der Wahrheit entspricht. Sogenannte Audit Trail Reviewer. Und die sind dann wirklich den ganzen Tag nur am Computer. Und Hand mit der händischen Chemie nicht mehr so viel zum Do.
Okay, crazy. Was man, wir haben ja gerade gesagt, Chemie ist im Endeffekt alles um uns herum. Und was du definitiv im Homeoffice nicht machen kannst, ist irgendwie Fleisch wachsen zu lassen. Weil das ist ja momentan auch so ein Ding, dass man versucht, zum Beispiel Fleisch wachsen zu lassen, denke ich auch, so ein Teil der Chemie. Kannst du jetzt mit der Ausbildung, die du jetzt schon hast, kannst du Mauldäschle wachsen lassen?
Ja, also man könnte aus Rohstoffe so die Stärke dann herstellen und das Ganze, aber es wäre dann auch schon wieder schwieriger, wenn es dann wirklich darum geht, irgendwie eine Karotte oder so oder irgendwie Gemüse an und für sich herzustellen. Weil für das Geschmacksprofil her, das funktioniert, aber so fürs Mouthfeel, das wäre wieder schwieriger, weil da muss ich ja die Struktur dann irgendwie schaffen und das geht dann schon sehr ins Detail und wäre dann auch wieder zu aufwendig, um das irgendwie im Labor oder im Reagenzglas dann zum Verwirklichen. Mhm.
Kann man dann, also dieses Fleisch, das man dann herstellt, oder dieses Maultäschle, das man dann herstellt, schafft man es dann, diese Lebensmittel trotzdem so herzustellen, dass alle Inhaltsstoffe, die in natürlicher Weise sozusagen enthalten werden, auch enthalten sind? Also man müsste wahrscheinlich hergehen, die HPLC anschalten und dann schauen, was da alles in so einem Fleischstück drin ist.
Genau.
Und das also dann versuchen nachzurekonstruieren? Oder?
Das wird gehen, absolut. Aber wie gesagt, das Mouthfeel wird dann halt dadurch ein bisschen kaputt gehen, weil das sind ja nur so Gemüsestücke drin. Mhm. Und die herzustellen wäre fast unmöglich. Also wüsste ich irgendwie.
Unmöglich und auch überhaupt nicht rentabel wahrscheinlich.
Naja, also auf jeden Fall teurer als eine Karotte einfach im Boden anzubauen.
Ja. Ja, so gesehen eigentlich schon faszinierend, gell, dass du so einen Samen in den Boden schmeißen kannst und dann wächst crazy. Aus dem Dreck im Endeffekt, wächst da irgendwas Essbares. Das ist schon crazy.
Das ist heftig. Also vor allem in der Hinsicht, mir hätte die Maschine ja schon, die uns die Karotte herstellt, nämlich die Karotte selber.
Richtig.
Das wäre komplett gesponnen.
Ja, also wenn sich einer ausdenken würde, er findet jetzt einen Samen, den er in den Boden wirft, den er direkt wirft und dann wird Essen draus, wird sich jeder denken, du hast
ja alle. Du bist komplett am Leben vorbei, aber crazy.
Ja, das muss ich sagen, das fasziniert mich echt jedes Jahr wieder, wenn wir irgendwie Tomaten ansehen oder vorziehen und die dann am Ende des Tages essen und aus diesen Tomaten dann wieder Samen generieren können und so weiter. Das ist schon echt geil.
Ja, schau, wenn man es so sieht, das Leben an und für sich ist ja die größte Reaktion, die es gibt.
Ja.
Also es hat angefangen mit irgendwelchen Aminosäure, die einfach durch Zufall im Wasser entstanden sind. Und ja, hier sind wir jetzt.
Hier sind wir jetzt. Ein paar Stunden später.
Geht halt seit Äonen. Die Reaktion ist schon heftig.
Das stimmt, ja. Aber nochmal zurück zum Herstellungsprozess.
Genau.
Könntest du das rein theoretisch schon machen? Also du mit dem Know-how, das du jetzt hast.
Ja, das Know-how, das ich habe, das wird schon gehen, wenn ich das Rezept dafür habe quasi. Mhm. Also wenn ich hier die Rohstoffe, die ich dann brauche und das Rezept habe, dann ist das nicht mehr als einfach kochen.
Mhm.
So das Zusammenlehre, dann den Kochtopf auf den Herd stelle, das kann ich alles. Also von dem her, es wäre möglich mit dem Rezept.
Okay, aber dieses Rausfinden, wie du zur Konsistenz XY kommst und so weiter und so fort, das machen dann wieder andere. Also es sind wahrscheinlich Lebensmittel-Experten, die dann daran arbeiten, oder?
Ja, oder Lebensmittelchemiker. Also Lebensmittelchemiker, das gibt's ja auch. Also das fällt mir, da such dir was aus, findest was, was dir Spaß macht.
Ja, also wenn ich da ins Detail gehen wollen würde, müsste ich wahrscheinlich noch mit 100 Chemikern sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so viele Teilaspekte von der Chemie, es kennt sich keiner wirklich damit aus. Es ist nur so ein Zusammenspiel und peer-reviewed kommen mir so sukzessive halt voran. Mhm.
Also es gibt ja so Grundrezepte, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal den Dr. Heisenberg her.
Übrigens, da kann sich jeder schon mal drauf einstellen, das ist immer die erste Frage. Es ist jedes Mal, hey, kannst du Meth herstellen?
Kannst du Meth herstellen?
Ja, wie gesagt, also mit Rezept absolut und dann kriege ich das auch so gut hin wie Heisenberg und in Blau und super rein und ultra geil.
Okay.
Aber ja, es ist halt das Handling mehr, was man im Chemiestudium lernt. Und das ist dann halt auch wichtig, um das dann ordentlich zu machen, um ordentlich in Maultasche herzustellen.
Okay. Und also das ist das, was man im Studium lernt, das Handling sozusagen. Genau. Und was ist das, was du dann im Berufsleben lernst?
Na, nochmal vertieft. Also natürlich, man hat nie ausgelernt in dem Beruf. Also es gibt immer noch mal eine neue Technik, die jetzt ganz frisch ist oder keine Ahnung. Auch, das kriegt man gar nicht im Studium alles vermittelt, was die Chemie alles ausmacht.
Ja.
Es sind nur so, man kriegt eine Grundahnung und die Möglichkeit, educated guesses in irgendwelche Richtungen zu machen. Aber wenn du es wirklich zu 100% können willst, das muss 15, 20 Jahre machen, bis es wirklich drin ist.
Also das heißt, ich erinnere mich noch, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, du bist jetzt ungefähr so auf dem Level von einem chemisch-technischen Assistenten.
Genau.
So, das ist ungefähr das Arbeitsfeld, in dem du momentan unterwegs bist. Und ein chemisch-technischer Assistent das von deiner Ausbildung her macht dann eigentlich oder lernt wahrscheinlich auch sehr viel von dem, was du im Studium gelernt hast.
Genau, das ist übrigens hier das Ausbildungsäquivalent zum Chemiker. Und der kriegt dann halt nochmal vertieft eher das Handling mit.
Mhm.
Also da geht es dann wirklich darum, permanent im Labor zu stehen und das dann zu machen. Und jetzt als Chemiker kriegst du halt schon auch das Handling, aber halt auch nochmal, wie jetzt vorher schon gesagt, nochmal so ein Anatomiekurs dazu, wo du dann halt lernst, wie der Körper aufgebaut ist, nochmal halt vertieft für
die den Forschung halt eher, oder?
Schon auch, ja, für die Forschung und auch einfach ein anderer Blick auf das Ganze.
Ja.
CTA ist halt wirklich mehr einfach der praktische Händisch Laborarbeiter.
Verstehe. Das heißt, wenn jetzt du ungefähr auf dem Level von dem chemisch-technischen Assistenten bist, wie geht es dann für dich theoretisch zukünftig noch weiter? Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Also ich habe ja aktuell den Bachelor und dann wird in Zukunft nur ein Master hinterher kommen und dann ein Doktor, weil es ist fast schon zwingend erforderlich, einen Doktor zu machen im chemischen Feld, weil anders ist es schwierig in irgendeine ordentliche Position zum Kommen, wo man dann wirklich nochmal vertieft und nochmal mehr mit Chemie machen kann als jetzt ein Labormitarbeiter.
Was würdest du dann da machen oder was sind dann solche Positionen, die du dann erreichen kannst mit so einem, mit so einer Promotion?
Ja, das ist dann halt nochmal eher so das Ganze drumherum. Also schon nochmal ein wenig weiter weg von der Chemie. Also somit wirklich Stoffe anfasse und dann damit arbeite, ist dann nicht mehr wirklich drin, sondern du bist eher am Papier und denkst dir halt die Sache dann aus.
Also bist der, der die Rezepte schreibt.
Genau. Und ein CTA ist dann der, der kriegt dann das Rezept und macht es dann.
Okay. Okay, verstehe. Und dafür ist es fast zwingend erforderlich zu promovieren. Da ist, das habe ich auch schon gehört, dass da die Chemie einfach ein ganz besonderer Bereich einfach nochmal ist, um da wirklich erfolgreich zu sein, beziehungsweise dann auch wirklich tief in die Materie einzusteigen und auch wirklich an dem neuesten Shit mitarbeiten zu können,
genau,
musst du fast promovieren.
Das ist also wirklich mindestens ein Master und natürlich ein Doktor ist immer besser.
Ja, klar. Was wären so Themen, wo du sagen würdest, dass es momentan neu oder das ist so ein Trend, der sich abzeichnet im chemischen Bereich, der dich interessiert?
Also darüber haben wir ja letztes Mal schon geredet, da war es vielleicht nur ein bisschen aktueller, als es jetzt ist, nämlich die mRNA-Impfstoffe, die sind halt wirklich sau interessant. Mhm. Damit verbunden auch die Möglichkeit, Krebs zu heilen, das ist wild.
Und das damit mit zu entwickeln sozusagen, das wäre so...
Ja, das hat dann nicht mehr so viel mit mitentwickelt zum Tod, weil der mRNA, so die Praxis ist ja, ich gebe dem mRNA eine Info und die Info gibt die mRNA dann weiter am Immunsystem und von da aus macht es der Körper dann eine Menge alleine.
Ja.
Und dann gibt man halt, also man nimmt halt ein bisschen was von dem Krebs, den der Patient jetzt dann halt hat, schneidet da die Info raus, gibt die der mRNA, impft es und dann der Rest macht dann das Immunsystem. Das ist ziemlich heißer Shit und mega cool. Also
ich glaube, daher kommt auch tatsächlich die Forschung von den mRNA-Impfstoffen.
Ja, aber eben durch Corona ist es halt eher so
im schon klar.
Öffentlicher.
Genau, aber ich glaube, also der Ursprung von dem ganzen mRNA-Kram kam ursprünglich aus der Krebsforschung.
Genau.
Also da entwickelt der Herr Sahin und seine Frau schon seit Ewigkeiten, glaube ich, dran mit BioNTech.
Ja, absolut heftig. Und dann, was jetzt so in der Medizin aktuell mehr in Fokus gerät, ist halt so das Darmmikrobiom, dass das einiges halt mitbestimmt an unserem Wohlbefinden. Das finde ich auch ziemlich interessant. Und ja, da gucken wir mal, was da so alles dabei rumkommt. Also da werden noch einige Studien gemacht werden müssen, um da genaues Bild davon zu kriegen, aber klingt auf jeden Fall schon mal wild.
Ja, okay. Ich glaube auch, dass der Darm, den du gerade ansprichst, glaubt, ein absolut unterschätztes Feld ist. Also zumindest in der gemeinen Bevölkerung. Du willst dich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt haben. Ich meine, Darm mit Charme hat da so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, welche Rolle der Darm tatsächlich spielt auch. Das Buch ist von der Julia, ich weiß nicht, wie sie noch heißt, Schimon Darm mit Charme, die beschreibt es sehr kurzweilig, was der Darm alles macht, was da die Aufgaben sind, im Ganzen von begonnen im Mund sozusagen, da beginnt ja im Endeffekt die Verdauung schon bis dann zur Ausscheidung sozusagen. Und die beschreibt es eigentlich relativ kurzweilig und unterhaltsam.
Das klingt auf jeden Fall wie ein guter Read.
Ja, vielleicht gibt es irgendwann einen Film dazu.
Ich hoffe so. Gehen wir mal rein. Damit schauen 3D.
Ja. genau, aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass das ein sauspannendes Feld ist. Und wir haben ja schon evaluiert, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wo du dich dann entwickeln kannst. Mich hat jetzt einfach nur interessiert, wo es für dich noch hingehen kann. Du hast gerade auch schon angesprochen, Krise, Corona liegt jetzt so langsam, hoffentlich, klopft dreimal auf meinen Holzkopf.
Ja.
Die andere Krise macht sich jetzt auch so langsam bemerkbar. Also Rohstoffkrise ist mit Corona ja schon einhergegangen und jetzt herrscht leider Gottes auch der Ukraine-Krieg, der da natürlich auch einen gewissen Impact hat. Hat der auch schon auf euch einen Impact, also im Sinne der Rohstoffknappheit, dass ihr irgendwelche Mittel zum Beispiel nicht mehr herbekommt und euren Job nicht mehr sauber machen könnt?
Also Nee, eigentlich nicht so. Da müsste ich wohl eher bei unserem Einkauf nachfragen. Mhm. Aber es sind auf jeden Fall Sachen teurer geworden, aber es lohnt sich halt immer nur die zum Kaufen. Also deshalb gibt es die für uns auch nur im Labor. Und auch was Temperatur das so angeht, war ja das Ding, dass man alles ein wenig runterkühlt. Das hat im Labor jetzt auch jetzt so viel Anwendung, weil wir brauchen die Temperatur eben, um standardisiert die Reaktionen durchführen zu können. Das heißt, es sind immer nur 23 Grad bei uns.
Aber das heißt, wenn man jetzt den Stromhahn zudrehen würde?
Ja, dann wäre RIP. Also dann sind unsere Kühlschränke kaputt oder halt geht dann nicht mehr und dann sind die Standards alle kaputt. Also das Nikotin, was ich vorher angesprochen habe, ja. Den Reinstoff, der muss ja im Kühlschrank gelagert werden oder sogar im Gefrierschrank, dass der eben nachweislich später auch nur Nikotin bleibt. Mhm. Wenn der jetzt irgendwie im Bad bei hoher Luftfeuchte bei 40 Grad gelagert wird, dann ist der weg, ist kaputt. Dann
ist halt unkontrollierbar. So.
Der Kühlschrank ist absolut wichtig in dem Moment.
Okay, also das heißt, wenn man euch jetzt den Stromhahn zudreht, ihr könnt dann nicht einfach irgendwelche Mittel hier zusammenmischen und seid dann hier fröhlich am Hexen, sondern Strom ist für euch absolut essentiell, weil ihr einfach in dieser kontrollierten Umgebung arbeiten müsst.
Genau, also das wäre ein Todesstoß.
Ja, das betrifft wahrscheinlich die komplette Chemiebranche, oder?
Absolut, also ohne Strom funktioniert da gar nichts mehr. Wir haben ja Anlage, die laufen auf Strom. Mhm. Also die HPLC zum Beispiel, die läuft auch halt per Handkurbel, sondern das Ding läuft auf Strom.
Ja, warte ab. Da hockt dich der Habeck jetzt dann aufs Radl und dann kannst du den Strom für die HPLC selber ertreten. Ja, aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass das dann echt schwierig werden würde. Was ich aber nicht gedacht habe, ist, dass es mit den Rohstoffen alles immer noch easy going ist. Aber es ist wahrscheinlich einfach teurer und dann kriegst du es trotzdem noch her.
Wie gesagt, also da muss ich einen Einkauf fragen. Also ich sag nur, ich brauche das und das und dann sagt er, okay.
Okay, alles klar. Okay, das heißt, Krise bisher eigentlich ganz gut gemeistert wahrscheinlich. Und auf Chemiker kannst du wahrscheinlich auch sehr schlecht verzichten.
Genau, also absolut krisensicheres.
Krisensicherer Job.
Wie, absolut.
Wie würde unsere Welt ohne Chemiker aussehen?
Das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet bin. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall die Lebenserwartung wäre viel geringer, weil ohne moderne Medizin, was ja auch absolut Chemie ist, wäre mir wieder zurück im Mittelalter. Mir wäre vielleicht, ja, oder eher viktorianisches Zeitalter, so mit alles mit Dampfbetriebe oder so. Das wäre vielleicht ganz cool, aber ich denke, Seuche und das Ganze wäre viel heftiger. Also ich denke, Corona hätte uns hops genommen. Das wäre, ja, es wäre auf jeden Fall dystopischer, als es jetzt ist.
Ja, kann ich mir, also würde ich glaube ich so unterschreiben, dass wir in einer ganz anderen Welt leben würden. Sehr viel grüner wahrscheinlich. Also
bin ich mir gar nicht so sicher.
Grün im Sinne von, wenn ich mir gerade vorstelle, wir sitzen gerade in einem relativ hohen Haus.
Ach so, ja, ja.
Beton, Zement und so weiter und so fort. Gut, das wird eher ebenerdig stattfinden und du wirst wahrscheinlich eher, naja, wobei ist auch Käse.
Ich bin mir eigentlich jetzt sicher, also so Sachen wie Beton oder so, ich bin mir
schon... Du hast kein Chemiker dafür, gell?
Nee, ich denke, durch Trial and Error kommt man da schon irgendwann hin.
Ja.
Da braucht es keine wirkliche wissenschaftliche Methode dazu.
Stimmt.
Aber, ja, also Medizin würde ich sagen. Medizin wäre viel schlechter und...
Zu 100%.
Ja.
Absolut. Also allein schon die Tatsache, dass du zum Beispiel extrahieren kannst, welche Inhaltsstoffe in welchen Naturmaterialien oder in welchen normalen Materialien drinstecken, das sind ja nicht immer nur Inhaltsstoffe, sondern auch teilweise Wirkstoffe.
Genau.
Und deshalb alleine das.
Ja, oder auch so Laboruntersuchungen, also wirklich einfach das Blut untersuchen zu können. Was fehlt dem Junge? Das wäre alles weg.
Krass, ja, stimmt.
Also jedes Krankenhaus hat auch HPLC und eine GC.
Jedes Krankenhaus hat das?
Ja.
Also hat jedes Krankenhaus eigentlich auch einen hauseigenen Chemiker wahrscheinlich?
Naja, ein Chemiker, dafür gibt es MTAs, medizinisch-technische Assistenten, okay. Die machen sowas auch.
Ah, abgefahren. Gibt es denn irgendwas, was du, wo du sagen würdest, das würde ich gern verändern? Oder ich stelle die Frage anders, wenn du jetzt einen Zauberstab hättest und irgendetwas an der Chemiebranche, sag ich einfach mal, ändern könntest, was wäre das?
Zu 100% die Doku. Das ist der Zwang, wirklich alles aufschreiben zu müssen. Also wenn ich arbeite und ich, keine Ahnung, ich brich meinen Lauf ab, weil der nicht funktioniert hat, dann muss ich dazu schreiben, hier, der Lauf wird abbrochen wegen dem und dem Grund. Das ist zwar sehr nett für nachher, wenn man dann nachvollziehen kann, was ich gemacht habe, aber es ist unheimlich viel. Also ich schreibe am Tag, ein Viertel vom Tag ist aufschreibe, was ich gemacht habe, warum ich es gemacht habe, wie viel ich gemacht habe. Nur dafür, dass eine halbe Stunde später jemand sagen kann, okay, ich kann das runterlesen und ich sehe, er hat das gemacht, er hat das gemacht, er hat das gemacht. Also die Nachvollziehbarkeit von meiner Arbeit, ja, wie Fluch und Segen. Also es ist gut für einen anderen, aber es ist wirklich nervig.
Das wäre vielleicht was man automatisieren könnte, so über Sprachmemos oder so.
Ja, das darf man nicht.
Darf man nicht?
Naja. Das, da gibt es GMP-Regeln, Good Manufacturing Practices. Und da steht das halt drin hier. Das muss alles so sein und nicht anders.
Okay. Ja, weil damit dann wahrscheinlich auch gewährleistet ist, dass wirklich auch alle sauber arbeiten.
Ja, absolut. Also
gerade im pharmazeutischen Bereich macht das
dann auch wieder irgendwas Sinn. Es ist schon wichtig, aber es ist halt nervig as fuck.
Okay, also das heißt, wenn du eine Zauberfee hättest, dann eine, die
mir die das Arbeit abnimmt.
Okay. Ich hätte tatsächlich eher damit gerechnet, dass du den Berufsstand des Chemikers gerne in der Gesellschaft so ein Stückchen gerade rücken möchtest. Weil ich glaube schon, dass man Chemie, weil das heißt ja immer, ja, die haben jetzt Chemie auf die Felder gefahren oder in den Lebensmitteln, das ist ja alles Chemie und ja, so weiter und so. Das hat schon ein bisschen.
Das ist halt der Volksmund, der ein bisschen dumm ist. So.
Ja, aber ich glaube,
das ist so schlimm.
Ich glaube, das ist eher aus Unwissenheit. Aber ich habe jetzt eher mit sowas tatsächlich gerechnet, dass du meintest, dass du eher gedacht hättest oder haben wolltest, dass der Beruf einfach oder dass das, was der Beruf leistet, auch wahrgenommen wird. Damit hätte ich jetzt eher gerechnet. Aber es ist ja dein Wunsch.
Das Einzige, was vielleicht nervig ist, ist, dass halt so das ganze Pharmazeutische immer direkt so verteufelt wird.
Ja, es hat alles seine Daseinsberechtigung, 100%.
Ja, absolut. Also dann immer partout, immer gegen alles zum sein, nur weil es Chemie ist, ja, ich ist halt uninformiert.
Ich glaube, dass es ganz oft einfach mit Unwissenheit zu tun hat und alles, wovon man keine Ahnung hat, ist halt eher erstmal, das ist halt
der Konservative.
Das ist das Konservative und uns, alles, was man nicht kennt, ist halt eher erstmal so abstoßend.
Ja, gut.
Aber wenn du sagst, die Leute haben zu wenig Wissen, dann lass uns so ein bisschen Wissen vielleicht auch mitgeben. Was ist denn so Standard-Alltagswissen, das man einfach wissen sollte?
Auf jeden Fall, also hydrophil und lipophil, finde ich, gehört absolut zu den Basics. Das bedingt auch wirklich fast alles. Also das zieht sich quer durch die Chemie und es ist wie mit Mathematik und dann schlussendlich der Chemie. Aus diesen kleinen Regler entsteht so viel als Resultat dadurch. Und genauso ist es auch mit Lipophil und Hydrophil. Es macht einiges. Das ist eigentlich ziemlich wichtig zum Wissen, was jetzt, also das halt, irgendwas ist Hydrophil, es löst sich mit Wasser, dadurch kriege ich einen Kalk weg. Das wäre für den Alltag halt gut zum Wissen. Oder dann als zweites, vielleicht interessant zum Wissen, sind die Edeka-Vitamine.
Was sind das?
Ja, jedes Vitamin, das in Edeka halt vorkommt, also Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K, A, das sind Lipophile.
Das sind Lipophile?
Das sind lipophile Vitamine. Das ist so die Eselsbrücke. Deshalb macht es auch zum Beispiel der Hausfrauenrat hier Karotte mit Butter zum Essen wirklich Sinn, weil Butter ist Öl, ist Fett und in Karotte ist Vitamin K. Das kommt in Edeka vor und deshalb wird es dadurch besser aufgenommen. Vielleicht noch ein anderer Hausfrauenrat, der auch wirklich chemischen Hintergrund hat, ist zum Beispiel Salzstange mit Cola. weil es gibt im Mager Enzyme, die aufgrund von Natriumchlorid Zucker transportiert. Durch das Salz werden die dann betrieben und transportieren dann den Zucker ins Blut. Das heißt, wenn ich möchte, dass mein Körper sofort oder as soon as possible Zucker aufnimmt, dann immer ein bisschen Salz dazu, weil dann funktionieren die.
What?
Und das ist halt wirklich nützlich zum Wissen, wenn es einem halt gerade dreckig geht und man möchte seinem Körper über den Zucker als Energie zuführen,
ja,
dann ist das sehr gut.
Ach krass, also eine Salz-Zucker-Lösung müsstest du dann trinken.
Ja, aber ich denke, Cola mit Salzstängelchen ist nochmal leckerer als jetzt irgendwie so Zucker-Salz-Lösung, sich mal zum Pfeifen.
Ja, nee, bin ich bei dir. Es wäre mir auch lieber. Krass, wusste ich gar nicht. Da hat man sich wahrscheinlich einfach, oder hat man viel rumprobiert, bis dann irgendwann rausgekommen ist, wenn einem schlecht ist und man viel Wasser und damit auch Energie verloren hat, der Körper dann viel Energie verloren hat, dann Salzstangen und Zucker.
Wasser. Genau, das ist wahrscheinlich auch so Trial and Error und dann später hat es dann die Medizin oder halt die Chemie dann bewiesen, dass es wirklich einen Sinn hat.
Krass.
Das ist schon crazy.
Geil, geile also, Insights.
Das wäre jetzt eine Sache, die ich auf den Weg geben möchte. Der Rest absolut mal bei so Wissenschafts-YouTuber oder keine Ahnung, welches Social Media auch immer.
Ja.
Da gibt es überall welche. Auf YouTube zum Beispiel kann ich wirklich Nile Red empfehlen.
Nile Red?
Nile, also Neil.
Mhm.
Und dann halt Rot. Und der macht...
Können wir in die Shownotes packen.
Der macht wirklich sauguten Content, aber geil, halt auf Englisch, aber unheimlich interessant.
Okay, cool, müssen wir mal angucken.
Ja.
Leo, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was dir alles gut gefällt, beziehungsweise warum das Feld so geil ist. Gibt es irgendwas, was dir überhaupt nicht taugt?
Also, wie, bis auf die Doku, die ich jetzt schon angesprochen habe, gefällt es mir wirklich sehr. Also, ich muss wirklich zugeben, ich bin ein faules Stück Scheiße. Und deshalb, das geht mir schon mehr auf den Sack, als es mir eigentlich sollte. Aber ich denke, das wäre so das Einzige, was mir gegen den Strich geht. Der Rest ist sau interessant.
Okay, alles klar. Also ich glaube, wir haben sehr gut herausgearbeitet, wie vielseitig dieses Feld sein kann. Wie aufwendig aber auch so eine Aus- und Ausbildung und Weiterbildung zu diesem Beruf sein kann. Ich hoffe, wir haben ein gutes Bild darüber geschaffen, was alles dazugehört, um Chemiker zu werden. Und es fängt jetzt auch gerade an zu regnen. Vielleicht hört man es ein bisschen im Mikrofon. Deshalb ist das jetzt für uns auch das Signal, Schluss zu machen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Leo.
Jo, gern.
Bis dann. Tschüss.